Ich freue mich sehr darüber, dass wir in eine neue Predigtreihe starten, ja, die ganz viel Gutes in sich trägt und ja, wo ganz viel ja, spannende Dinge auf uns warten werden. Und es ist mir aufgefallen, ja, oder schon öfter passiert, vielleicht ist es dir, kennst du das auch, ja, dass ich mit Leuten im Gespräch war und mit Leuten über den Glauben, über Gott gesprochen habe und ich Leuten begegnet bin, die mit Gott erstmal gar nicht so das Problem haben, sondern die sagen, ja Gott, ja natürlich glaube ich, dass es irgendwie eine höhere Existenz gibt, ja, dass es irgendwie da ein Wesen gibt, das irgendwie alles zusammenhält, und dann kommt man irgendwann ja in so einem Gespräch auf Jesus zu sprechen und dann scheiden sich plötzlich die Geister. Ja, dann, naja, mit Jesus und so, ich weiß nicht, da komme ich nicht so richtig zurecht, da habe ich nicht so den richtigen Zugang, da weiß ich nicht genau, wie ich das einordnen soll. Ja, mit Gott allgemein, das ist nicht so das Ding, aber Jesus, ja, wer ist denn dieser Jesus eigentlich? Ja, mit wem haben wir es denn eigentlich zu tun, wenn es um ihn geht? Jesus, den Sohn Gottes, der in diese Welt kam. Ja, das ist so eine Sache mit ihm. Und es ist ja schon interessant, dass Jesus mit seinem ersten Auftreten für Gesprächsstoff gesorgt hat. Ja, vom ersten Moment an, ja, bis heute ist das so geblieben, dass Jesus immer für Gesprächsstoff sorgt. Wer ist dieser Mann? Was will er denn eigentlich? Und was hat er mit meinem Leben zu tun? Was hat er mit deinem Leben zu tun? Ich glaube, dass das ganz wichtige Fragen sind, ja, mit denen wir uns beschäftigen wollen, auch in dieser neuen Predigtreihe. Ja, wir wollen Jesus auf die Spur kommen. Ja, wir wollen Jesus neu entdecken. Und wenn wir so die nächsten Wochen ins Matthäus-Evangelium hineingehen und uns ja dort verschiedene Begebenheiten anschauen werden, dann wollen wir genau in diese Geschichte eintauchen, die Matthäus von dem Sohn Gottes erzählt. Ja, die er uns berichtet, wo er uns dort mit hineinnimmt. Und ich glaube, wir werden feststellen, dass uns ein Bild vor Augen gestellt wird, das in aller Deutlichkeit ihn uns vor Augen malt, nämlich Jesus. Und das auch, was er ist und was ihn ausmacht, nämlich er ist der Messias. Ja, er ist der Messias. Das ist das, ja, was Matthäus Anliegen ist, ja, um das herauszutragen. Deswegen heißt auch unsere Predigtreihe so Messias. Ja, wir werden in dieser Predigtreihe feststellen, dass durch den Messias Jesus in unserem Leben eine ganz neue Geschichte anfängt. Ja, dass Gott etwas ganz Neues beginnt, ja, und dass er etwas startet mit uns gemeinsam. Und wir werden entdecken, dass wir durch Jesus herausgefordert werden. Nämlich herausgefordert, uns zu verändern. Ja, dieser Satz, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst, ist unbiblisch. Ja, der trifft nicht zu. Nein, Jesus fordert uns heraus, dass wir verändert werden und dass wir uns verändern lassen. Wieso? Weil er möchte, dass wir mit Mut und Entschlossenheit unsere Bestimmung leben und in das hineinfinden, was er für uns bereithält. Denn es geht nämlich in diesem Matthäus-Evangelium nicht nur um die Geschichte von Jesus, es geht um deine Geschichte. Es geht um deine Geschichte mit ihm, mit diesem Messias, der uns hier geschildert wird. Und für viele Juden war das, was sie über Jesus gehört haben und von ihm erfahren haben, war es eine Überraschung. Und diese Überraschung ist nun mal geht mit Jesus einher. Und deswegen trägt auch meine erste Predigt in dieser Reihe den Titel Überrascht. Überrascht. Und wir wollen gleich einsteigen und beginnen am Anfang des Matthäus-Evangeliums. Und ich lese uns Matthäus 1, Vers 1. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Das ist der erste Vers. So fängt also dieses Matthäus-Evangelium an. Hier ist der Einstieg gegeben. Ja, viele gehen davon aus, dass das wie eine Überschrift ist über dieses ganze Evangelium. Ja, dass es uns hier, ja, ganz zum Anfang, ja, dass uns hier schon ganz wichtige und bedeutende Hinweise mitgegeben werden, denen wir unbedingt nachgehen sollten. Ja, wo wir schon hier am Anfang dem Ding auf die Spur kommen. Es beginnt also hier mit dieser Überschrift Verzeichnis der Vorfahren. Das ist ganz spannend, ja, wenn man mal in seine Bibel reinschaut. Und hier, ich habe die Neue Genfer Übersetzung genommen. Und wenn du die Neue Genfer aufschlägst, dann siehst du, dass hier so eine Fußnote dran ist an diesen Worten. Und die Neue Genfer gibt 5 weitere Vorschläge, wie man denn das wiedergeben könnte, was hier gemeint ist. Ja, also da merkt man, wie schwer sich diese Übersetzung auch tut oder wie ein Ringen da ist. Was ist denn hier eigentlich jetzt Phase? Worum geht es denn eigentlich? Da wird zum Beispiel vorgeschlagen, Bericht von der Geburt oder Bericht über das Leben, Buch der Abstammung, ja, Buch des Ursprungs, Buch des Werdens und all solche Dinge, ja, werden also hier aufgezählt. Ich finde eigentlich die Formulierung, die die Lutherbibel verwendet, hier ganz treffend. Die Lutherbibel übersetzt folgendermaßen, sie sagt, dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi. Warum gefällt mir das so? Das kann ich dir verraten, weil es hier auch um das, was dann weiter folgt, um viel mehr geht als um Ahnenforschung. Hier geht es nicht darum, einfach mal festzustellen, wer war denn der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa von Jesus und so. Ja, das ist nicht der Fokus, worum es eigentlich geht. Die folgenden Verse, die dann am zweiten Vers folgen, erzählen eine Geschichte, die alles in einen Zusammenhang setzt. Wo zurückgeschaut wird und wo der Raum nach vorne geöffnet wird. Und das ist ganz wichtig und ganz wesentlich. Matthäus ist nämlich dabei aufzuzeigen, dass Jesus Dreh- und Angelpunkt der Geschichte ist. Dass er der Dreh- und Angelpunkt ist, dass es alles um ihn geht. Alles läuft auf ihn hin und alles beginnt mit ihm. Es geht nicht nur darum, wo Jesus seinen Ursprung hat, sondern es geht darum, dass Jesus der Ursprung ist. Ja, das ist die Botschaft, die dahinter steckt und die ganz wichtig ist. Es wird, Jesus selber formuliert das in Offenbarung 1, Vers 8, da lesen wir, ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Hier wird es auf den Punkt gebracht. Ja, darum geht es, Jesus ist der Ursprung, Jesus ist der, von dem alles ausgeht. Er ist der Christus, er ist der Gesalbte, er ist der Messias. Und diese Erkenntnis, die hat auch schon die ersten Jünger beschäftigt. Da lesen wir in Johannes 1, Vers 41, da heißt es, Andreas sagt kurz darauf seinen Bruder Simon. Und er sagt, wir haben den Messias gefunden. Wir haben den Messias gefunden. Und es steht extra hier in Klammern die Beschreibung, ja, Messias ist das hebräische Wort für Christus. Er ist der Messias. Er ist der Gesalbte. Diese Aussage, die mag für uns, die wir heute hier sitzen, ja, wo du jetzt hier zuhörst, die mag für dich nicht unbedingt bombastisch sein. Du sagst, okay, habe ich auch noch was erfahren. Ist ja ganz gut, das mal gehört zu haben. Aber für die Juden, ja, die hier als Erstadressaten angesprochen werden, ja, tut sich da eine ganz lange Geschichte auf. Dieses Wort Messias und dann noch die Bezeichnung dazu, der Sohn Davids, die Matthäus hier benutzt, die lösen bei den Juden ein Feuerwerk von Assoziationen aus. Auf einmal, bam, 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 da sind tausend Bilder, die auf einmal im Kopf hochkommen und auf einmal spürbar machen, um was es hier eigentlich geht. Das ist ganz bemerkenswert, wenn wir dann im Neuen Testament in den Hebräerbrief reinschauen. Der Hebräerbrief, der in seinen Namen, das er schon trägt, wen er ansprechen will, nämlich die Hebräer, da wird ganz am Anfang richtig das Fass aufgemacht. Ich lese uns mal die ersten Verse. Da heißt es hier, im Hebräer 1, Vers 1 beginnt es, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes der höchsten Majestät. Also wenn dich das irgendwie begeistert, ja, dann darfst du das ruhig zeigen. Ja, also ich finde das so stark. Ja, was uns hier berichtet wird. Ja, das müsste uns eigentlich alle vom Hocker hauen. Ja, alle auf einmal wach werden lassen, Adrenalin ausstoßen. Ja, geht es los. Mann, was ist das hier für eine Botschaft? Und dann geht es weiter in diesem Kapitel. Ich werde das jetzt nicht weiter lesen. Ihr könnt das mal heute Nachmittag beim Kaffee tun. Ja, und dann kommt da ein Feuerwerk, ja, von Zitaten, 6 Zitate aus dem Psalmen, ein Zitat aus 2. Samuel, ja, und dann reiht er das aneinander hier, bam, 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 um zu unterstreichen, wer denn dieser Jesus ist, um wen es denn eigentlich geht. Alles in der Geschichte des Volkes Israels läuft auf den Messias zu, auf den von Gott verheißenen Retter. Dass da einer kommen wird, ja, dass da einer kommen wird, der endlich wirklich Rettung bringt. Und diese Erwartung und die Hoffnung auf diesen, der kommen wird, war besonders in der Zeit Jesu und um die Zeit Jesu herum besonders präsent. Es war so stark. Wer sich ein bisschen in Geschichte auskennt, der weiß, dass um diese Zeit circa 200 vor Christus bis 150 nach Christus, ja, mit den Makkabäeraufständen, mit dem jüdischen Krieg, mit den Kämpfen gegen den Hellenismus, gegen die Römer, ja, dass dort eine große Spannung da war, die mit einer tiefen Erwartung verbunden war. Nämlich mit der Erwartung, dass Gott den Retter sendet, den Messias. Und so gibt es so manche, ja, Leute, die in diese Kategorie schon reinfallen. Ich will mal zwei nur rausgreifen, damit wir mal die Hintergrundfolie haben für das, was hier gesagt wird. Da haben wir zum Beispiel 160, ja, vor Christus. Ja, da ist ein Mann aufgestanden, Judas der Hammer. Oder Judas Makkabäus, wie er an anderer Stelle auch genannt wird. Er war der, der den Tempel gereinigt hat, so wie Jesus das auch tut. Er hat den Tempel gereinigt, wieso? Ja, weil also der König Antonius Epiphanes, ja, den Tempel Zeus geweiht hat. Ja, und er ist dagegen aufgestanden und dann, ja, dieser König dazu, ja, noch den Juden, die Juden dazu gezwungen, Schweinefleisch zu essen. Man mag sich diesen Horror vorstellen. Und da war dieser Judas der Hammer, ja, der also dagegen aufgestanden ist. Und all das, was er tat, erinnerte sehr stark an die Voraussagen, die wir im Buch Daniel finden. Und deswegen wurde er als Messias betrachtet. Oder wir können vorspulen. Ja, wenn wir in die Zeit nach Jesus gehen, 130 nach Christus, war es ein Mann namens Simon Bar Kochba, der sich gegen den Kaiser Hadrian aufbegehrte und dagegen aufstand. 60 Jahre nach der Zerstörung von Jerusalem oder dem Tempel in Jerusalem wollte er in Jerusalem einen Jupiter-Tempel errichten. Auch das ist nicht auf Begeisterung gestoßen, ganz im Gegenteil. Und dann hat er noch dazu den Juden verboten, sich beschneiden zu lassen. Und all diese Einschnitte haben dazu geführt, dass Simon Bar Kochba dagegen aufgestanden ist. Und es gibt einen bekannten Rabbi, Rabbi Akiba aus der Zeit, der pries Bar Kochba als den Messias. Und 133 wurden Münzen geprägt, die Prägung trugen Jahr 1. Damit begann eine neue Zeit. Das war die Hoffnung, die da war. Warum erzähle ich das? Man könnte noch andere Beispiele nennen. Ja, andere Personen, die mit hier hineinkommen. Aber was ich damit deutlich machen will, ist, dass wir in dieser Zeit, in der Jesus sich bewegt hat, in der Zeit, in der Matthäus sein Evangelium schreibt, wir eine Epoche haben, die aufgeladen ist. Aufgeladen ist von Erwartung. Aufgeladen ist von Hoffnung. Aufgeladen ist auch von tiefer Enttäuschung über die falschen Messiasse, ja, die es irgendwie nicht gebracht haben. Und dann, wenn wir dann in die Bibel reinschauen, in die hebräische Bibel, diese hebräische Bibel endet nicht wie unser Altes Testament mit dem Propheten Maleachi, sondern die hebräische Bibel endet mit dem zweiten Buch der Chronik. Und hier steht am Ende, und so endet dann das Alte Test oder das, die Bibel der Hebräer. Und da heißt es hier, ja, und wird uns hier erklärt, dass also der Kaiser Kyros ein Edikt erlässt. Wir finden das im 2. Chroniker 36, Vers 23, das ist der letzte Vers, wo es also heißt, dass er bekannt gibt, alle Königreiche der Erde hat Gott, der Herr, der im Himmel regierte, meine Gewalt gegeben, so sagt Kyros. Er gab mir den Auftrag, ihn zu ehren, in Jerusalem, in der Provinz Juda, einen Tempel zu bauen. Und wer zu seinem Volk gehört, der soll nach Jerusalem hinziehen. Das ist also das Ende, ja, dieser Gefangenschaft, ja, wird hier propagiert. Aber man muss sagen, dass die Juden zur Zeit Jesu und zur Zeit der Verfassung, ja, des Matthäusevangeliums sich immer noch als Sklaven gefühlt haben, obwohl sie eigentlich schon längst frei waren. Und die Erwartung, dass der Messias kommt, war riesengroß. Und dass der Matthäus an all diese Dinge anknüpft, stellt heraus, dass es Matthäus nicht nur um die Geschichte von Jesus geht, sondern dass es ihm darum geht, dass er deutlich macht, dass mit Jesus die Story von Israel zu einem Höhepunkt kommt, zu einem Zielpunkt kommt. Das ist ihm ganz wichtig. Das will er deutlich machen und herausstellen. Nicht ohne Grund, und das werden wir entdecken in dieser Predigtreihe, ja, hat Matthäus immer wieder die Verknüpfung zum Alten Testament in seinem Evangelium. Und immer wieder verweist er zurück auf das, was verheißen wurde, auf das, was zugesagt wurde. Warum? Weil er deutlich machen will, um wen es denn hier geht. Nicht um irgendjemand, sondern um den von Gott verheißenen Retter. Hier wird ausgerufen und proklamiert, dass diese von Leid und Kämpfen durchzogene Geschichte Israels, die durch die Jahrhunderte hindurch von den Zusagen Gottes getragen wurde, nun gipfelt in ihm, Jesus, dem Messias. Das ist das, was hier zum Ausdruck kommt, dem Sohn Davids. Gott hält Wort. Das ist die Botschaft, die Matthäus vermittelt. Ja, man müsste sogar sagen, Jesus ist das Wort, das Fleisch wird, das Mensch wird, das sich erfüllt. Ja, wo Gott ja deutlich macht, ich stehe zu meinem Wort. Danke. Und dann strickt Matthäus diese Botschaft in diese Auflistung von Namen rein. Es ist so spannend. Ich werde die ganzen Namen jetzt nicht vorlesen. Auch das wäre eine Hausaufgabe für dich. Heute Nachmittag bei einer schönen Tasse Tee oder Kaffee. Lese mal diese Verse. Ja, die hier ab dem zweiten Vers bis Vers 16, im Vers 17 lese ich vielleicht noch. Und dann nimmt er diese Liste von Namen und flechtet seine Botschaft damit rein. Ihm geht es eigentlich nicht darum, dass hier eine genaue und vollständige Liste von Generationen aufgezählt wird. Ihm geht es um was ganz anderes, er hat eine tiefere Botschaft da drin. Er will sichtbar machen, dass die Voraussagen, die Gott gegeben hat zu Daniel, in Daniel 9, ab Vers 23, dass die sich erfüllen. Ich lese uns mal vor. Hier heißt es in Daniel 9, 23, schon als du anfingst zu beten, sandte Gott mich mit einer Antwort zu dir, denn er liebt dich, so sagt der Engel hier zu Daniel, so heißt er. Achte nun auf das, was ich dir zu sagen habe, damit du die Vision verstehst. 70 mal 7 Jahre müssen vergehen, bis Gott seine Absicht mit seinem Volk und mit der heiligen Stadt erreicht hat. Zu dieser Zeit breitet er die Auflehnung gegen ihn ein Ende. Die Macht der Sünde wird gebrochen und die Schuld ist gesühnt. Dann wird Gott für immer Heil und Gerechtigkeit bringen. Die Visionen und Voraussagen der Propheten erfüllen sich und das Allerheiligste wird geweiht. Das ist die Zusage, die Gott hier gibt. Ja, schon weit im Voraus. 70 mal 7. Ich meine, wer rechnen kann, das ist schon eine ziemlich große Zahl. Ja, es ist schon auch eine ziemlich lange Zeit, um die es hier geht. Das ist nicht mal so, Daniel, übermorgen ist es soweit. Ja, da ist ja die Geduld schon ziemlich herausgefordert dann. Ja, und wenn du ungeduldig bist, willkommen im Club. Ja, willkommen im Club, das ist nichts Neues. Ja, Daniel ging es auch da nicht anders. 7 mal 7, das klingt wie eine ziemlich lange Zeit. Aber auch diese Worte haben bei den Juden in der Antike einen bestimmten Klang. Ich meine, zu der damaligen Zeit und auch bis heute noch bei den Juden gab es alle 7 Tage einen Sabbat und alle 7 Jahre ein Sabbatjahr und alle 7 mal 7 Jahre ein Jubeljahr. Das ist ein Jahr, in dem alle Sklaven freigelassen wurden, in dem das Land den ursprünglichen Besitzer zurückgegeben wurde, in dem die Dinge in die Lage zurückversetzt wurden, wie sie sein sollten. 70 mal 7 ist das Jubeljahr aller Jubeljahre. Für Daniel, der das hier hört, ist das eine ungeheure lange Zeit. Aber die Botschaft, die da drin steckt, ist, dass zu diesem Zeitpunkt die größte Erlösung aller Zeiten kommen wird. Ja, dass er kommen wird, der verheißen ist. Matthäus macht damit allen, die jüdisch dachten, machte unmissverständlich klar, dass in dem Moment, als Jesus kommt, genau das geschieht. Er nimmt anstelle von Jahren Generationen, die Generation der Geschichte Israels, 3 mal 14 Generationen, so heißt es hier im Vers 17, in Matthäus 1. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen. Und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14 Generationen. Jetzt steigen wir ein bisschen in die Mathematik ein. Ist ziemlich simpel. Ja, 3 mal 14, das sind also 6 mal 7. Jesus ist die siebte 7. Damit ist das Ziel erreicht. Er ist das Jubeljahr in Person. Ja, er ist der, der kommen wird. Und so sagt es Matthäus 1, Vers 21 dann, um sein Volk von aller Schuld zu befreien. Gott schreibt seine Story. Gott schreibt seine Geschichte. Er kommt mit dem, was er sagt und tut, zum Ziel. Das ist diese wichtige Botschaft, die Matthäus vermitteln will. Und er will mit seinem Evangelium alle Juden umwerben, dass sie verstehen, dass in Jesus all das zusammenkommt. Dass in Jesus all das zusammenfindet, was zusammengehört und was vorausgesagt wurde. Viele waren überrascht. Viele waren verstört, weil Jesus so anders war als all ihre Erwartungen. Und das Schöne ist, dass diese Überraschung bleibt. Und dass sie sich besonders darin zeigt, dass Matthäus hier noch einen Schritt weiter geht und nicht hier stehen bleibt, sondern das noch weiter zieht. Denn Jesus, der Messias, wird nicht nur als Sohn Davids bezeichnet, sondern als Sohn Abrahams noch dazu. Im Unterschied zu Sohn Davids war diese Bezeichnung Sohn Abrahams kein messianischer Titel. Aber was tut er hier? Er spannt den Bogen weit über das Volk Israel drüber hinaus. Das ist der Bogen, den er spannt. Wir lesen im 1. Mose 12 diese Verheißung, die Abraham gegeben wird. Da heißt es, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. So wird es ihm zugesprochen. Und Paulus bezieht sich darauf, wenn er im Galater 3,14 schreibt, durch Jesus Christus bekommen jetzt alle Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Damit schafft Matthäus auf einmal die Klammer. Er schafft die Klammer für sein Evangelium. Ja, er nimmt den Faden auf, ja, und führt ihn weiter und setzt die Klammer damit, dass er an seinem Evangelium endet mit dem Missionsbefehl. Mit dem Auftrag, zu allen Völkern zu gehen und sie zu Jüngern zu machen und ihnen davon zu berichten, wer dieser Jesus ist. Ich weiß nicht, merkst du etwas? Spürst du es auf einmal, dass an dieser Stelle der Geschichte du eine Rolle spielst? Dass du auf einmal mittendrin bist in dieser, ja, Geschichte, die hier geschrieben wird? Du bist ein Teil davon. Ja, du wirst mitten hineingenommen in das Geschehen Gottes, in das, was er in Bewegung bringt. Jesus ist nicht nur der, der die Story von Israel vollendet. Nein, er ist der, der die Story mit dir anfängt. Ja, der mit dir beginnt und mit dir Geschichte schreibt. Und wenn du deine Startvoraussetzung und die Bestimmung deines Lebens verstehen und dann auch leben möchtest, dann lade ich dich ein, in den nächsten Wochen gut zuzuhören, deine Ohren aufzumachen, hinzuhören, was Gott uns denn zu sagen hat und in welcher Form uns Jesus denn einlädt, mit in seine Geschichte hineinzukommen und diesen Ruf zu hören, den Gott in unser Leben hineinbringt und sagt, hey, es gibt mehr für dich. Da, wo du jetzt gerade stehst, das ist noch lange nicht das Ende, sondern er sagt, da ist noch mehr und er will uns damit hineinnehmen. Denn Matthäus will uns begreiflich machen, was es bedeutet, ein Leben zu führen von einem Mensch, der dem Messias begegnet ist und mit seiner Geschichte ein Teil der Geschichte dieses Messias zu werden, dort mit hineingenommen zu werden. Und deswegen fängt Matthäus so an, so haben wir es gelesen. Das ist die Geschichte Jesu, des Messias, des Sohnes Davids. Also dem, der alle Dinge vollendet, der alle Dinge zum Ziel führt. Und des Sohnes Abrahams, also von dem, der fortwährend segnet, der immer noch dabei ist zu segnen. Dieser Strom des Segens bricht nicht irgendwann ab. Gott ist nicht irgendwann ausgeflossen von Segen. Nein, da ist so viel Druck auf der Leitung, ja, und da ist noch genug für dich da.
Ja, da ist noch genug Ressourcen vorhanden, ja, die Gott in dein Leben hineintragen will. Deswegen will ich dich einladen. Ich lade dich ein, lass dich auf den Messias ein. Lass dich auf den Messias ein. Du sollst wissen, dass er tut, was er zugesagt hat. Dass er das nicht vergessen hat. Und lass dir es heute Morgen gesagt sein, besonders wenn du im Moment in einer Lebensphase bist, wo du wartest. Dann lass dir gesagt sein, mach nicht den Fehler, den die Juden gemacht haben. Sie waren durch ihre Erwartungen, die sie hatten, so eingeengt. Sie sahen nicht mehr das ganze Bild. Ihr Sichtfeld war so eingeschränkt, weil ihre Erwartungen so fest waren. Und die Botschaft, die Matthäus uns bringt, die lautet, vertraue ihm und lass dich überraschen. Lass dich überraschen von dem, was Gott für dich bereithält. Geh mit Offenheit da rein. Ja, geh mit einer Neugier da rein. Ja, lass dich darauf ein. Ja, und rechne damit, dass dir Dinge in dein Leben hineingesprochen werden vom Heiligen Geist, ja, die du so in dieser Art und Weise noch nicht gehört hast. Gerade die Geschwister, die schon 30, 40, 50 Jahre mit Jesus unterwegs sind, will ich euch zurufen. Der Heilige Geist hat immer noch Power und hat den Willen, dich zu überraschen und dich aus deinen Faden, ja, rauszuholen, ja, und dich auf neuen Grund zu stellen und dir Neues zu schenken und was Neues anzufachen in deinem Leben. Denk nicht, das ist vorbei. Ja, solange du atmest, ist das Ding noch ganz am Laufen. Wir sollen wissen, und das ruft uns Matthäus zu, die Geschichte mit Jesus geht weiter. Sie geht weiter in unserem Leben und er spricht in unser Leben hinein und er will durch dich, durch uns in dieser Welt wiederum Geschichte schreiben. Das ist die Botschaft, die hier drin steckt. Und ich freue mich schon so riesig auf diese Predigtreihe. Ich freue mich schon auf die Dinge, die wir entdecken werden. Ja, weil Gott Gutes für uns bereithält. Ja, weil er der Messias ist, der gekommen ist. Deswegen lass dich überraschen. Bist du bereit dazu? Bist du bereit dazu, dich einzulassen auf das, was Gott für dich bereithält? Ich möchte gern mit uns beten. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Und ich danke dir dafür, dass du es bist, der in unser Leben hineinspricht wie kein anderer. Und ich danke dir dafür, dass du uns die Augen öffnen willst, dass du uns überraschen willst, dass du uns mitnehmen willst, dass du, ja, etwas in unserem Leben erwecken möchtest. Herr, dass du uns erfrischen willst. Herr, dass du uns begegnen willst. Und Herr, ich bete darum, komm, tue es. Tue dein Werk in unserem Leben. Offenbare du dich in deiner Kraft. Und ich will dich wirklich einladen, dass du dir jetzt einen Moment nimmst, einfach dich nach Jesus ausstreckst und völlig einfach persönlich ihm eine Antwort gibst an deinem Platz, wo du bist. Dass du dich ausstreckst und den Messias einlädst in dein Leben und sagst, komm Jesus, tu dein Werk an mir. Und gerade wenn du vielleicht gedacht hast, hey, da kommt nicht mehr viel, dann sprich das jetzt Jesus aus und sag, Jesus, hey, du bist immer noch der Geschichte schreibt. Tu es mit mir. Tu es mit mir. Vielleicht bist du heute Morgen auch da und sagst, hey, das ist alles schön, Pastor, was du gesagt hast. Und mich macht das total neugierig und ich merke, diesen Jesus, den muss ich unbedingt kennen. Ich kenne ihn noch gar nicht. Ich habe noch gar keine Berührung mit ihm gehabt, aber ich gehe eine ganze Weile schon mit diesen Gedanken umher und mich treibt das um, wer denn dieser Jesus ist. Und wenn er so ist, wie du mir das jetzt vorgestellt hast, dann will ich diesen Jesus kennenlernen. Wenn du heute Morgen an diesem Punkt bist und das einfach spürst, jetzt auch an deinem Inneren, wenn du merkst, dein Herz schlägt höher, irgendwie passiert gerade was in dir, dann würde ich diesen Moment gerne nutzen wollen, wo wir ruhig alle die Augen geschlossen halten. Und dass ich mal reinfrage in unsere Mitte, ist heute Morgen jemand da, der sagt, ich gehe heute meinen ersten Schritt auf Jesus zu. Ich möchte heute Morgen diesen Messias, Jesus Christus, in mein Leben einladen. Ich möchte ihn bitten, dass er mein Leben bestimmt. Ich will mein Leben ihm hinlegen, dass er mir meine Schuld vergibt und dass er mein Leben neu macht. Deswegen frage ich mal rein in unsere Mitte und würde dich fragen, hast du den Mut heute Morgen, wenn du sagst, hey, das ist mein Schritt, den ich gehen soll, hast du den Mut, deine Hand zu heben an dem Platz, wo du sitzt, einfach mir ein Signal zu geben, dann würde ich gerne mit dir beten. Ist jemand da heute Morgen? Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen heute Morgen hier in diesem Raum. Ich will dir Danke sagen dafür, dass du uns alle mit Namen kennst und dass jeder von uns wichtig für dich ist. Und dass wir alle mit hineingenommen sind in die Geschichte, die du schreibst. Und Herr, ich möchte dich bitten, besonders für die Leute unter uns, die auf der Suche sind, dass du ihnen begegnest. Ich möchte dich besonders bitten für die, die in ihrem Glauben lau geworden sind, wo Dinge abgeflacht sind, wo Dinge einfach so irgendwie nur noch mitlaufen. Ja, dass du neu überrascht und dass du reinsprichst und diesen Glauben wieder lebendig machst. Ich möchte dich bitten, dass du dich offenbarst in unserem Leben mit deiner Kraft. Jesus, wir brauchen dich. So lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und dass du uns dienst. Berühre du uns, Herr.